2. Shalom.
Shalom, shalom in unserem Freitagnachmittagsfunkstädtel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. In unserem jüdischen Kalender haben wir jetzt noch etwa 6 Stunden lang Freitag, Yom Shishi, den 20. Tammuz 5784. Danach dann geht ja die Sonne unter und damit bricht schon der nächste Tag an, der Schabbat. Wir warten also nicht bis Mitternacht. Für uns geht ein Tag immer von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Für alle Juden war es ein Schock, ein Trauma, weltweit. Der Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober. Ein Schock, ein Trauma, aber auch eine schmerzliche Ernüchterung. Denn nach dem Gemetzel der Hamas und dem folgenden Einmarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen erleben wir eine judenfeindliche Stimmung, wie ich sie hier in Deutschland nie und nimmer für möglich gehalten habe. Wenig Solidarität und viel, viel Gleichgültigkeit. Dazu offener Hass auf alles Jüdische auf deutschen Straßen. Anschläge auf jüdische Einrichtungen, Pöbeleien, Schlägereien. In Berlin wurde gar ein jüdischer Student krankenhausreif geschlagen. Kein Wunder, dass auch hier in Deutschland immer mehr Juden auf Selbstschutz setzen und verstärkt Krav Maga lernen. Krav Maga ist eine beliebte israelische Nahkampftechnik. Im Hebräischen heißt Krav so viel wie Kampf und Maga heißt Kontakt, Berührung oder Verbindung. Unser Shalom-Reporter Jens Rosbach über den Boom von Krav Maga. Go!
An den Wänden schwarze Polster, in den Regalen schwarze Schutzmasken und auf dem Boden eine schwarze Gewehrattrappe. Berlin-Wilmersdorf in der Streetwise Academy, einer der bekanntesten Nahkampfschulen in der jüdischen Community. 7 Männer werfen sich gegenseitig auf die Matte am Boden, nehmen sich in den Schwitzkasten und führen sich ab. Zwischendurch wird Panikalarm simuliert. Auf dem Programm steht Krav Maga. Das ist Hebräisch. Krav heißt so viel wie Kampf und Maga Kontakt oder Berührung.
Nach 7. Oktober, ich habe mir gesagt, dass ich muss mich verteidigen lernen. Und Krav Maga ist es jetzt passende Sache. Und du kämpfst gegen deinen Stress, gegen deine eigene Angst. Also du bekommst mehr Sicherheit. Du fühlst dich einfach nicht hilflos, was die Situation von 7. Oktober bei uns alle hervorgerufen hat.
Daniel Freimann ist in der Ukraine geboren und lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Der 48-jährige Jude, ein Schauspieler und Theaterpädagoge, war vom Überfall der Hamas in Israel schwer geschockt. Doch Daniel wollte aktiv werden und begann Krav Maga zu lernen, um wehrhaft zu sein.
Das ist auch eine Community hier und eine passende Community, ja. Ich mindestens fühle mich nicht mehr allein.
Nicht schlagen, treten, Katzen beißen, spucken. Alles andere ist explizit erlaubt.
In unsicheren Zeiten wehrhaft sein, das ist seit jeher das Ziel von Krav Maga. Ab Ende des 19. Jahrhunderts suchten jüdische Pioniere in Palästina nach Kampftechniken, um sich gegen arabische Attacken zu wehren, erklärt Oliver Hoffmann, der Gründer der Berliner Nahkampfschule.
Es waren im Wesentlichen jüdische Siedler, die häufig Angriffen ausgesetzt waren, die in ihren Siedlungen und Kibbuzim gezwungen waren, Methoden zu finden, sich selber verteidigen zu können. Und die Wurzeln für Krav Maga sind im Prinzip gewesen Boxen, Jiu-Jitsu und Stockkampf.
Krav Maga habe von anderen Kampftechniken besonders effektive und schnell erlernbare Elemente übernommen, die im Alltag Schutz böten, erläutert der Trainer. Wer angegriffen werde und nicht mehr fliehen könne oder jemanden beschützen solle, der müsse den Gegner schnell und mitunter gewaltsam stoppen. Der Kampfschulleiter berichtet von einem steigenden Interesse an seinen Kursen seit dem Überfall der Hamas-Terroristen. Oliver Hoffmann betreibt zudem eine Sicherheitsfirma, die jüdische Personen und Einrichtungen beschützt. Auch die Security-Anfragen hätten seit dem 7. Oktober stark zugenommen, erzählt er.
Also wir haben einige Fälle, wo im jüdischen Kindergarten die Erzieher mit dem Klingelbeutel im Prinzip rumgehen und Geld sammeln bei den Eltern, damit die Kinder Sicherheit bekommen. Und ich kann sagen, es gibt bei weitem nicht genug Budget, um die entsprechenden Organisationen ausreichend zu schützen. Und das ist schon ziemlich dramatisch, ehrlich gesagt.
Dramatisch nicht ohne Grund. Allein in den ersten 2,5 Monaten nach dem Angriff der Hamas registrierte das Bundeskriminalamt deutschlandweit mehr als 1.100 antisemitische Straftaten. Ähnlich die Statistik von Bayern. So verzeichnete die Landesregierung im vergangenen Jahr knapp 600 antisemitische Straftaten, ein Anstieg um 67% im Vergleich zum Vorjahr. Die Krav Maga-Schüler wie Daniel Freimann wollen der Judenfeindschaft die Stirn bieten.
Wenn du bist jetzt in Berlin als Israeli oder Jude erkannt, dann klar, das Gefahr ist sehr groß. Wenn ich in S-Bahn oder U-Bahn einsteige, ich beobachte, wer ist die Leute in meiner Umgebung.
Marina Czerniewski ist Geschäftsführerin von OFEC, ein Verein, der bundesweit bei judenfeindlichen Vorfällen und antisemitischer Gewalt berät. Die Psychologin beobachtet 2 Tendenzen in der jüdischen Community in Deutschland seit dem 7. Oktober. Zum einen gebe es nach wie vor viel Trauer, Angst und Rückzug. Zum anderen engagierten sich viele Juden nun ganz besonders gegen Judenhass oder besuchten Selbstverteidigungskurse.
Wir sind alle, auch wenn wir Opfer sind, auch wenn wir Gewalt erleben, sind wir trotzdem wehrhaft. Das ist die Würde des Menschen. Die Widerständigkeit wird ja auch in der Geschichtsvermittlung zu wenig berücksichtigt und zu wenig thematisiert. Niemand möchte als Opfer dastehen.
In der Nahkampfschule geht das Licht aus. Doch auch im Dunkeln wird weiter gekämpft. Ein Trainingsteilnehmer holt sich versehentlich eine blutige Nase. Kurze Pause, dann kämpft er weiter.
Passiert. Kollateralschaden.
Bayern 2. Shalom.
Unser Radiorabbiner, unser geschätzter Funkrebbe Joel Berger will uns jetzt einstimmen auf den kommenden Schabbat. Unser wöchentlicher Ruhetag beginnt in etwa 6 Stunden, denn dann geht, wie gehört, ja die Sonne unter. Morgen hören wir in der Synagoge von Pinchas, vorausgesetzt, wir machen uns morgen Vormittag auf den Weg zur Schacharit. Denn beim Schabbat-Gottesdienst morgen Vormittag lesen wir unsere Tora weiter. Morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 41. Den finden wir in unserem 4. Buch Mose im Sefer Bamidbar. Diese Parascha mit der Nummer 41 heißt so wie die Hauptperson der ganzen Geschichte, nämlich Pinchas. Pinchas ben Eleazar ben Aharon HaKohen. Pinchas, der Sohn von Eleazar und der wiederum der Sohn von Aaron, dem Priester. Heshiv et Hamati, me'al bnei Israel, hat meinen Zorn von den Israeliten abgewendet. Bekan'o et kinati betocham, dadurch, dass er sich bei ihnen für mich ereiferte. Velo chiliti et bnei Israel bekinati. Und so musste ich die Israeliten nicht umbringen in meinem leidenschaftlichen Eifer.
Unsere Parascha für diesen Schabbat bietet uns eine spannende, wie aufschlussreiche Abfolge von Ereignissen. Diese Ereignisse werden unseren nachbiblischen rabbinischen Texten im Midrasch ausgelegt, kommentiert und erläutert. In unserer Parascha lesen wir zunächst, wie sich die Töchter von Zelophrad an Moses wenden. Denn ihr Vater Zelophrad ist gestorben. Seine Töchter erwarten nun ihren Anteil am Erbe im Land Kanaan. Dass Töchter Ansprüche auf das Erbe erheben, ist ungewöhnlich. Denn damals sind nur männliche Nachkommen erbberechtigt. Nach diesem Gespräch berät sich Moses mit dem Allmächtigen. Dieser erklärt, dass das Anliegen von Zelophrads Töchtern durchaus berechtigt sei. Sie hätten sehr wohl ein Anrecht auf einen Teil des Landes, das Zelophrad zugeteilt worden war. Im weiteren Verlauf unseres Leseabschnitts erinnert der Herr unseren Moses noch einmal daran, dass er das Land Kanaan nie betreten wird. Unmittelbar darauf lesen wir, wie ich zitiere, und Mose sprach zum Herrn, der Herr, der Gott der Lebensgeister, allen Fleisches, möge einen Mann über die Gemeinde einsetzen, der vor ihnen auszieht und vor ihnen einzieht und der sie hinausführt und sie heimführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe, die keinen Hirten haben. In diesem Zusammenhang zitiert unser großer Schriftgelehrter Rashi eine Abhandlung, der beiden Episoden miteinander verbindet. Laut Rashi meint Moses, dass, wenn schon die Töchter von Zelophehad erben können, auch er seine Führungsrolle an seine Kinder weitergeben könne. Dazu wird es aber nicht kommen, denn Gott befiehlt dem Moses, seine Führungsrolle und seine Verantwortung an seinen Schüler Josua weiterzugeben. Er, Josua, werde die Israeliten ins verheißene Land nach Kanaan führen. Viele unserer alten Meister zeigen sich verwundert über diesen Zusammenhang zwischen der Bitte von Zelophehads Töchtern und der Bitte von Moses. Warum hat die erste Bitte die zweite Bitte zur Folge? Und warum waren die Söhne von Moses der Führung des Volkes Israel nicht würdig? Offenbar scheint für Moses die Zeit gekommen, für sich selbst um etwas zu bitten, nachdem er gesehen hatte, dass die Töchter von Zelophehad erben können. Aber warum sollte das Recht von Frauen, Land zu erben, Moses' Meinung über die Führungsqualitäten seiner eigenen Kinder beeinflussen? Vor 200 Jahren erklärt uns diesen Zusammenhang der große Rabbiner Mordechai Tversky, genannt Motele. Moses sei ganz einfach besorgt gewesen, dass, wenn ihm der Zutritt zum Heiligen Land verwehrt sei, auch seinen Kindern etwas im Wege stehen würde, die Führerschaft im Volk Israel zu übernehmen. Das hätte er gern klären wollen. Als Gott dem Moses sagte, dass die Töchter Zelophehads nicht für die Missetaten ihres Vaters büßen sollen, habe er seine eigene Situation überdacht. Und dann habe Moses erkannt, dass sein Verhalten und seine Vergehen nichts mit seinen Kindern zu tun hätten. Gewiss, jeder von uns mag einmal an sich selbst zweifeln, aber unsere Kinder schauen zu uns auf. Wir müssen ihnen vorleben, dass wir Vertrauen in uns selbst haben. Die Eigenschaften, die sie an uns erleben, geben wir so an sie weiter.
Und sind wir schon wieder im Endspurt und Finale. Wie gewohnt komme ich jetzt mit den Lichtzündzeiten, die Zmanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Zur festlichen und vorschriftsgemäßen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.32 Uhr, in Straubing sowie in Pilsen bis um 20.38 Uhr und in München bis um 20.39 Uhr. Regensburg 20.40 Uhr, Augsburg sowie Weiden 20.42 Uhr, Amberg 20.43 Uhr, Nürnberg, Fürth, Bayreuth, Hof sowie Ulm 20.46 Uhr, Erlangen sowie Konstanz am Bodensee 20.47 Uhr, Bamberg 20.48 Uhr, Würzburg 20.52 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.58 Uhr. Und das war schon wieder unser Shalom für heute. Wir hören uns wieder in einem neuen und funkfrischen Shalom am kommenden Freitag im Radio, hier bei uns auf Bayern 2 um kurz nach 3. Der kommende Freitag ist für uns der 27. Tammuz 5784. Oder wir hören uns im Podcast im Netz unter bayern2.de. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag am 27. Tammuz eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Israel Chai.